Hallo und herzlich willkommen im Podcast Zimmer 102. Neben mir sitzt der Philipp, ich bin die Jenny und wir begleiten euch heute durch diese Folge. Bei uns zu Gast heute Fernando. Nicht nur der Name ist interessant, sondern auch, was der Mann macht. Wer schon immer mal wissen wollte, was Schuhe und Olivenöl gemeinsam haben, hört rein.
Und wenn ihr gerade dabei seid, lasst uns gleich ein Abo da. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. By the way, wer gerne Wein trinkt, sollte unbedingt mal reinhören bei Willi und Curly in Terroir und Adiletten. Jetzt viel Spaß bei der Folge. Sag mal, wir haben eine E-Mail bekommen von einem großen deutschen Sender, Privatsender. Was hast du denn da bitte gemacht?
Was heißt dir, was ich gemacht habe? Du hast gesagt, letztes Jahr im Sommer gab es auf dem großen deutschen Fernsehsender ein Format, das hier heißt oder hieß Top Dog. Und damals im Sommer an der Ostsee in einem Kurzurlaub hat mein Mann ganz großspurig, während er diese Fernsehsendung geschaut hat, das kann ich auch mit Frau Merkel, super, ganz einfach. Ganz kurz zur Erklärung, in Top Dog geht es darum, dass man mit seinem Hund verschiedene Hürden und Hindernisparcours überwältigt. Und da war mein Mann ganz, ganz groß da drin. Gesagt, er macht da nächstes Jahr mit, das
also
ist alles total einfach.
Kurz.
Stopp, ich erzähle dir.
Das, was wir da gemacht haben, schon was ich dir vorgeführt habe an der Ostsee, das war schon Hochleistungssport.
Ja, definitiv.
Hund.
Ja, ja, also es waren Flickflacks, damit ihr euch das auch mal bildlich vorstellen könnt.
Ah, der Hund, nicht ich.
Der Hund hat Flickflacks gemacht, der Philipp Purzelbäume. Nee, aber es war, wie gesagt, er hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Und dann wurden wir öfters des Öfteren angeschrieben, ob wir nicht Lust hätten, da mitzumachen. Auch von verschiedenen Leuten angesprochen. Wir wären doch dafür sehr geeignet. Ja, und dann habe ich meinen Mann da einfach mal angemeldet. Und er hat gesagt, ja, ich mach das. Und dann sind wir eine Runde weitergegangen. Und dann hieß es, nee, ich mache mich doch nicht zum Horst. Das musst du machen. So, jetzt mache ich mich also zum Horst. Auf diesem benannten Sender bei der Show Top Dog. Und tatsächlich sind Frau Merkel und ich hart im Training. Ich habe auch dafür, dass ja ein bisschen auch dein Verschulden ist, sein Herrenzimmer umgebaut in das Agility-Zimmer von Frau Merkel. Es ist unter anderem eine kleine Wackelbrücke, ein Bobbycar von den Nachbarn, welches wir uns ausleihen durften, damit wir da so ein paar Dinge üben. Und wir sind ganz gut dabei.
Respekt. Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe mal wieder den Mund zu voll genommen und bin froh, dass du das jetzt machst.
Ja.
Aber unser Gast heute, der hat seit einem Jahr auch einen Hund und den musst du nachher mal fragen, weil er hatte mich angerufen und hat gesagt, Philipp, also der Hund wird bei mir nicht im Bett schlafen, auf gar keinen Fall. Und es hat kein Jahr gedauert und heute oder gestern Abend ist er angekommen und ich habe ihn kurz gesehen, hat er mir schon das erste Foto gezeigt mit Hund im Bett, natürlich auch mit Frau und er kann sich ein Leben gar nicht mehr ohne vorstellen.
Ja, das ist auch ein guter Einstieg in das Gespräch.
Ich denke auch, obwohl eigentlich kenne ich ihn und du kennst ihn ja erst seit 2 Minuten, ich kenne ihn ja eigentlich schon, ich glaube 20 Jahre, ein treuer Wegbegleiter. Ich darf für seine Firma als Ambassador arbeiten und er macht in meinen Augen das beste Olivenöl, vor allem das Limonenolivenöl. Das haben wir immer zu Hause.
Tatsächlich,
und
ja.
Wir freuen uns jetzt.
Und wir haben auch einen Olivenbaum geschenkt bekommen.
Genau.
Ja.
Um genauer zu sein, habe ich einen geschenkt bekommen.
Okay, aber da steht Vogel drauf. Ich habe deinen Namen angenommen, also lassen wir ein bisschen was davon.
Okay, unser Olivenbaum.
Genau.
Heute zu Gast Fernando Pensato. Wir freuen uns auf das Gespräch. Lieber Fernando, schön, dass du heute da bist. Wir
Hi.
Freuen uns sehr. Ich kenne dich ja schon sehr, sehr lange. Ich kenne dich ja schon seit, ich habe eben gerechnet, seit 18,5 Jahren.
Krass.
Schon eine
Wie
Zeit.
Wie lange?
18,5 Jahre.
18, so lange?
Ja.
Da hatten wir doch keine graue Haare.
Haben wir doch jetzt auch noch
ich
nicht, oder?
Ich wollte gerade sagen. Sag mal nicht so. Graue Haare sind gut.
Ich habe der Jenny gesagt, der Fernando kommt und die kennt dich ja, weil wir ja seit ein paar Jahren unser Olivenöl von dir bekommen, jetzt auch zu Hause und zwar vom eigenen Baum, was eine große Ehre für mich ist, also wirklich eine ganz tolle Ehre. Und wir das immer, Jenny weiß schon, hat dieses Jahr gesagt, das müssen wir ganz schnell verarbeiten. Das müssen wir jetzt alle Freunde einladen und alles mit Olivenöl machen, weil das so frisch ist und so grün und so intensiv. Aber was ich eigentlich am schönsten finde, ist so die Geschichte, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Da kannst du dich vielleicht gar nicht mehr dran erinnern. Das war in Bergisch Gladbach beim Dieter Müller. Und da warst du mit dem Auto da und hattest nicht nur Öl und Balsamico dabei, sondern auch noch Schuhe. Und ich weiß noch, der Herr Müller, der war ja sehr gut drauf und der hat gesagt, das gibt's gar nicht, da ist einer draußen, der hat super Balsamico-Essig und tolles Olivenöl, aber der hat auch Schuhe dabei. Wie geht denn sowas? Erzähl doch mal.
Also das ist eine interessante Kombi. Ja. Heutzutage nennt man das als Konzept, aber ja. Das ist quasi unser Lebensmotto bei der Pensato-Familie. Also mein Vater ist gebürtiger Süditaliener aus Apulien und meine Mutter aus Hamburg. Und sie hat damals bei der Petra gearbeitet und mein Vater war ein Schuhdesigner. Und sie hat dann die Schuhe publiziert in der Petra, die er dann designt hatte, aber die kannten sich nicht. Und irgendwann mal haben sie sich kennengelernt am Oktoberfest auf einer Messe in München und hatte meine Mutter am Pancho festgehalten, hat gesagt, ich möchte sie gerne heiraten.
Nee.
Obwohl er schon verheiratet war. Okay.
Und diese Italiener.
Und meine Mutter auch. Und auf einmal, das ist hochkonfidenziell, aber...
Ja, Wahnsinn, ja.
Aber wir haben, so bin ich entstanden.
Aber das ist eine super schöne Geschichte voll. Eigentlich.
Ja, und die Geschichte ging dann weiter mit, meine Mutter hat dann meinen Vater komplett unterstützt und hat hochkreative Schuhe kreiert, war richtig innovativ. Wir waren die Ersten in der Geschichte, die Netzschuhe gemacht haben. Das findet man jetzt heute auf diesen hochwertigen, ob es jetzt ein Louboutin-Schuh wäre oder ein Gianvito Rossi. Das ist dieses Netzmaterial, das waren wir die Allerersten in der Geschichte.
Wow.
Und meine Mutter einfach einen leichteren Schuh machen wollte.
Bequem,
und bequem. Ja. Dass der Fuß auch atmet. Dann war mein Vater genannt King of Cork. Weil wir die ganze Plateau-Geschichte kreiert haben in Deutschland.
Ach,
deswegen, sag mal, Frauen, die in der 70 wären heute, haben sicherlich alle mal Pensato getragen. Das war ein richtiges Begriff. Und mit dem Erfolg von den Schuhen haben dann meine Eltern die Farm in Apulien aufgekauft. Und da haben sie, das war, was ganz interessant ist, das Öl kam ja weit nach den Schuhen.
Ja.
Und diese Schuhe haben sich weltweit verkauft. Ob es jetzt nach Japan, Amerika, Las Vegas und ich habe meine Eltern auf jeder Messe begleitet. New York, habe mich auch im Fahrstuhl schon mal verloren, wo ich 6 Jahre war. Und also es gibt interessante kleine so Anekdoten und Geschichten. Und die Farm stand da einfach, aber war nicht unbedingt als Business gedacht. Das war einfach, mein Vater kam aus Süditalien, Apulien. Und dort wollte er beweisen, dass er was geschafft hat. Statt das zu investieren irgendwo anders auf der Welt wie Los Angeles, New York oder irgendwo. Nein, zurück in die Heimat und sagen, so, das bin ich. Und hat ganz interessanterweise aufgekauft Gebäude und auch Ländereien, die unserer ehemaligen Familie mal gehört haben oder auch Familienkreis.
Ja.
Und was interessant ist, mein Ururgroßvater ist halt an der Pandemie von der spanischen Grippe erstorben mit meiner Urgroßmutter. Und wo mein Großvater dann 18 war, gab es nichts mehr übrig. Die Leute, die sich gekümmert haben um die Kinder, haben alles dilapidiert, gab es nichts mehr.
Mhm.
Und das heißt, mein Großvater hat richtig von null wieder angefangen, ist richtig wenig gewesen. Mhm. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist mein Vater dann nach Deutschland gegangen und hat Hüte verkauft und Strumpfhosen, wollte die Strumpfhosen, italienischen Strumpfhosen bringen ins Geschäft im Schuhladen. Und die hatten ja schon welche, deswegen wollten sie nicht kaufen. Und da hat er die Idee gehabt, okay, vielleicht verkaufe ich die beim Gemüseladen, weil wer kauft Strumpfhosen? Frauen, wer geht zum Gemüseladen? Nicht der Mann, der muss ja arbeiten. Und da hat er den Gemüseladen unten in Süddeutschland am Bodensee damals dem angehangen und hat er angefangen, Strumpfhosen zu verkaufen. Und dann ging das immer besser, besser, besser. Und auf einmal wollten und irgendwann mal wollten die Schuhläden dann die Strumpfhosen dann auch haben. Ja? Und was er mir immer erzählte, der war dann immer in den Geschäften und die haben manchmal Leute warten lassen, die Vertreter warten. Und da hat er immer die Schuhe in der Hand gehabt und hat davon immer so rumgeguckt und irgendwann gesagt, ich kann doch auch so einen Schuh machen. Und so hat er dann Schuhe gemacht und dann hat er damit meine Mutter kennengelernt.
Wahnsinn.
Und ich bin dann ein paar 20 Jahre später geboren. Und haben mich nach der Schuhmarke genannt, Fernando Pensato. Weil mein Vater heißt eigentlich Ferdinando, weil Ferdinando ist ja ein süditalienischer Name, Ferdinando. Und Fernando ist eigentlich ein spanischer Name. Aber die haben halt hat mein Vater nicht Ferdinand, Fernan. Das ist das Slang von Ferdinando, Fernan. Und irgendwo ist es Fernando geworden. Und dann, wo ich geboren bin, hat meine Mutter gesagt, okay, dann Fernando Pensato. So. Und das ist, also ich bin ein derivatives Produkt und Konzept. Und dann das Öl, hatten wir halt die Ländereien, Olivenbäume und hat einfach als Hobby.
Aber waren die angefangen. Olivenbäume schon immer auf der Farm? Also
ja,
die gab es einfach schon.
Wir haben immer Stück für Stück nachgekauft und die Farm hat sich immer entwickelt. Und wie habe ich es zum Bergisch-Gladbach
Schloss Lehrbach?
Schloss Lehrbach. Das ist eine interessante Geschichte. Und die kennst du, glaube ich, gar nicht.
Wahrscheinlich.
Okay, also ich habe dann meine Mutter immer begleitet auf Modemessen. Und es gab damals die GDS in Düsseldorf. Und vorher meine Universität hat meine Mutter die Messen alleine dann gemacht. Richtig eine One-Man-Show mit Mutter und Vater. Und dann nach meiner Uni habe ich angefangen, meine Mutter mitzubegleiten, weil das musste ich auch weitermachen. Schuhfabrik.
War das für dich immer klar, dass du das weitermachen möchtest auch? Oder war da auch ein bisschen Druck in der Familie, dass Fernando, mach das mal.
Druck schon. Mhm. Und weißt du, wenn deine Eltern an eine Marke, an eine Geschichte, an einer Heritage gearbeitet haben, kann man schlecht sagen, also ich bin nicht der Mann, der sagt, ich schmeiß das Tuch, das ist mir zu kompliziert. Nein, ich habe mir gesagt, okay, das ist der Weg, jetzt honoriere ich das. Weißt du, wenn du als Prinzen geboren bist, gefällt nicht jedem. Das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Und dann, weißt du, Präsident wird man, hat man Lust zu. Aber wenn du so in so einer Dynastie oder in eine Geschichte reingehst, da muss man schon was man möchte, zur Seite tun und denken, das ist, also ich hätte auch was ganz anderes machen können. Und ich stehe und habe gesagt, okay, jetzt machen wir das Beste draus. So gucken wir mal, wie wir das jetzt weiterbringen. Ich habe meine Mutter auf die Messe nach Düsseldorf dann begleitet, zweimal im Jahr. Damals hat sie mal mit dem Taxi gesagt, komm, wir mieten jetzt mal ein Auto, ist vielleicht bequemer, muss kein Taxi bezahlen und kann da bisschen rumfahren. Ich habe ich meine Mutter gelassen, habe ich mein Öl hoch auf die Messe geschickt. Ich habe mal gesehen, dass es zwei Sterne-Köche gab, alle beide drei Sterne in der gleichen Stadt. Bergisch Gladbach. Das war Dieter Müller und Joachim Wissler. Schloss Lehrbach, Schloss Beensberg. Ich sage, da mache ich mir mal einen Termin. Das wird auch mal schön. Aber wie die Küchenchefs alle ticken, die möchten nicht alle, dass sie das Gleiche haben. Und ich wusste gar nicht, dass sie zu der gleichen Firma gehören. Das ist die Wahrheit.
Ja,
Althoff, weil damals war das A von Althoff stand nicht drauf. Mhm. Und das war nicht so kommuniziert, dass das die gleiche Firma irgendwie ist. Ich habe gesagt, mach mal einen Termin bei dem und bei dem. Mal sehen, wer was kauft. Und Und dann habe ich verkauft an dem Joachim Wissler und dann habe ich auch verkauft den gleichen Tag an dem Dieter Müller. Habe sogar ein Buch mit Dieter Müller noch gemacht.
Ja.
Und hat er mir so gesagt, hey Fernando, willst du nicht ein Buch machen? Komm, zahlen mal hier ein bisschen mit. War noch ziemlich jung. Dachte ich, okay, wenn ich das mache, dann bin ich in der Gastronomie ein. Würde ich heute nicht mehr machen. Aber lieben Gruß an Dieter Müller, wenn er uns mal hört. Also und ich wusste noch immer nicht, dass sie zusammengehören. Dann war ich einmal, habe ich eine Bestellung von Beensberg bekommen, habe ich die aus Versehen nach Lerbach geschickt. Und da ruft mich der Sous-Chef von Dieter Müller an, Nils Henkel, und sagt, hey Fernando, dein Olivenöl schmeckt echt gut, aber ich würde es gern bekommen, wenn ich es bestelle. Und nicht, dass du einfach so dein Öl losschickst. Da habe ich gesagt, das würde ich mir nie erlauben. Und dann wusste ich gar nicht, wie ich es dem sage. Das war nicht für dich, das war für die Konkurrenz, für Beensberg. Da habe ich gesagt, du, das war eigentlich für Beensberg gedacht. Oh, kein Problem, Fernando, das fahren wir den rüber. Habe ich gesagt, das ist ja freundlich. Ja. Und dann habe ich das Jahre später erfahren, dass das einfach eine Firma war. Wusste ich nicht. Das war vor dem Meisterköchen.
Vor dem Ganzen.
Und das waren sicherlich die Momente, wo ich nach Lerbach gekommen bin und hatte mein Auto mit Schuhen und mit Öl drin. Und weißt du, und heutzutage machen wir noch Schuhe und Öl. Und in Monte Carlo haben wir einen kleinen ehemaligen Schuhladen, den wir schon seit jetzt, glaube ich, quasi bestimmt 35 Jahre haben. Und in dem Schuhladen gibt es auch Olivenöl. Und wenn die Leute fragen, wo kann ich das Olivenöl kaufen? Ja, in dem Schuhladen.
Im Schuhladen.
Und es ist ganz interessant, es kommen Leute nur für unseren Balsamik oder Öl zu kaufen und nicht unbedingt die Schuhe. Und
verstehe ich
auch.
Und andersrum auch. Deswegen, das trägt sich jetzt selber. Und heutzutage, was ich dir kurz erzählen kann, was interessant ist, ich habe ja dann ein Herz in der Modenbranche, einen Fuß in der Schuhbranche und einen Fuß in der Gastronomie.
Mhm. Also separierst du Mode und Schuhe? Also es ist ja für mich als Frau, ich bin jetzt kein Trendsetter oder extrem modeaffiner Mensch, aber meine Mama und meine Schwiegermutter sind beide aus der Modebranche, sind beides Einkäufer. Und für mich war Mode immer, also ich wurde als Kind natürlich in perfekte Outfits gesteckt und war immer aus dem Ei gepellt und bin so aufgewachsen. Meine Mutter ist, glaube ich, die bestangezogenste Frau in unserer Familie. Und würdest du sagen, die Modewelt ist wirklich eine andere wie die Schuhwelt? Weil du jetzt gerade hast drei Welten aufgezählt.
Die Modewelt und die Schuhwelt ist die gleiche.
Ja, oder? Das gehört schon zusammen.
Das gehört schon zusammen. Und die Gastronomiewelt ist eine ganz, ganz, ganz andere.
Ja.
Und mir macht Spaß, Schuhe zu machen. Ich bin Designer, ich bin ein kreativer Mensch und das ist einfach, das liegt mir in der Hand. Ich bin in einer Schuhfabrik aufgewachsen, ich habe Messen mit meinen Eltern unendlich gemacht, ob es von Tokio, Hongkong, Taiwan, mit 6 oder 7 war ich schon auf den Messen und Las Vegas. War nicht sehr lustig, weil da kannst du erst mit 21 da rumlaufen. Mhm. Da musste ich immer durch die Hotelshallen laufen und konntest nicht stehen bleiben. Wenn du stehen bleibst, kommt da hinein, nein, du darfst hier nicht, du darfst durchlaufen, aber darfst nicht stehen bleiben. Also, und meine Mutter hat gesagt, warte mal, Schnucki, ich setz mal $100 auf Rot. Und dann hat man kurz Rot gewonnen, hat gewonnen. Also, immer war es. Ich habe mir richtig mein Business aufgebaut in der Gastronomie. Nach meiner Uni in Boston haben wir dann mir eine Firma gemacht, dass ich den Vertrieb aufbauen kann. Weil das Olivenöl war ja nicht verkauft, war ja nicht, das war einfach ein Hobby.
Mhm.
War ein pures Hobby. Es gab ein Etikett, aber das war's. Und es war nicht genauso, wie es heute ist. Und da habe ich richtig jahrelang Kunden besucht und Küchenchefs begeistern können mit der Qualität, die wir dort machen. Und nach ein paar Jahren wussten die, ja, ich mache Schuhe und Öl. Und die wussten auch, ich habe auch eine ganz coole Marke gegründet, die heißt Cardinale. Das sind diese Papst-Slippers. Mhm. Und dann wurde ich ausgezeichnet in Paris bei Lafayette, Galerie Lafayette. Sein Vater war King of Cork und er ist der Prinz von den Slippers. Und das war so. Ich war richtig Trendsetter mit diesen Schuhen.
Und die sind super. Also ich muss mal dazu sagen, wir kannten uns ja noch nicht. Wir haben uns ja heute erst kennengelernt, kurz beim Frühstück. Und ich habe natürlich extrem viele Geschichten gehört. Und ich kenne dein Olivenöl sehr gut und ich schätze es sehr. Und muss dazu sagen, ich bin auch ein Laie. Also ich, was Gastronomie angeht, ich esse gerne. Wenn es mir schmeckt, schmeckt es mir. Wenn es mir nicht schmeckt, schmeckt es mir nicht. Also ich bin ja dann kein Philosoph. Und das Olivenöl hat Philipp damals, ich weiß mal, in Wien, glaube ich, gell? Sagt, oh, das Olivenöl, das ist das Beste und oh, das ist so lecker. Und ich dachte mir, Alter, das ist Olivenöl. Also,
Palle
was
Hansen.
Bist du denn jetzt? Ja, genau.
Genau.
Und dann hat er mich da rangeführt und ich dachte, boah, krass, das ist Olivenöl. Also das ist eine ganz andere Geschichte, als das ich bisher kannte. Und dann hat er mir von dir erzählt. Und dann jetzt in Bezug auf der heutigen Aufnahme habe ich dich mal gegoogelt und geguckt und deine Schuhe angeschaut. Und dann dachte ich mir, krass, das sind diese Slipper. Die sind total cool. Ich liebe die, weil hohe Schuhe habe ich früher gerne getragen, jetzt nicht mehr. Aber ich mag es gerne, wenn die ein bisschen spitzer sind. Und die sind halt so bequem und alltagstauglich. Und die sind so ausgefallen. Das sind ja, wir sprechen hier ja nicht von...
Kunst.
Ja, genau. Das ist Kunst.
Fernando Pensato.
Ja, richtig geil. Also man muss echt sagen, das ist so, die sind so cool, die Schuhe. Und
das können die Italiener sehr gut.
Ja, ich glaube auch.
Das was sich verkaufen oder gute Schuhe?
Beides. Ich glaube mir auch beides. Definitiv. Nee, also echt großes Tennis. Also schaut alle mal auf die Webseite, weil das ist echt, die sind wunderschön. Das ist,
Und dann habe ich ja die ganzen Sterneköche begeistert. Da haben mich eine mal gefragt, und da gibt es einen Freund von mir, der wie du ein Ambassador ist. Das ist ein Küchenchef, der war mal da in Saint-Tropez, hatte vor 10 Jahren, 12 Jahren 1 Stern. Mittlerweile hat er 3. Und mittlerweile ist er der Küchendirektor für LVMA, Cheval Blanc, Paris und Saint-Tropez und ganz, ganz bekannter Koch jetzt. Und da hat mich gefragt, Fernando, wenn du aussuchen müsstest, Schuhe oder Öl?
Ja, das ist auch eine Frage, die ich mir notiert habe tatsächlich.
Ja, und dann sagt ja, beides, weil mein Herz ist echt in 2. Ja? Mhm. Und dann, aber dazu hat sich was leicht in der Zwischenzeit entwickelt. Und das ist interessant, da gebe ich jetzt mein Herz, ich gebe euch die wahre
Schütt
Geschichte.
Schütt es aus, weißt du?
Und das sind ja 2 verschiedene Welten. Mode und Gastronomie, die ticken anders, okay? Mhm. Und bei der Gastronomie habe ich fast nie einen Kunden verloren. Innerhalb von 20 Jahren, wo ich angefangen habe. Guck, Philipp, wir haben uns kennengelernt. Du hast mich ins Adlon gebracht. Du hast die Marke geführt von Hansen, von Lehrbach und treu geblieben. Mhm. Und das ist unglaublich. Diese Treuigkeit, diese La Familia. Mhm. Okay? In der Mode ist das ganz anders. Mhm. Und wo ich angefangen habe, meine Mutter zu unterstützen mit Schuhen, kannte ich ja also tagsüber keine Damenschuhe tragen. Mhm. Nur abends. Also,
ja, ja.
Da musste ich halt mir irgendwas einfallen lassen, weil, und da habe ich mir diese Kardinale-Schuhe einfallen lassen, weil ich war auf eine Hochzeit eingeladen, wollte nicht Schuhe jetzt bei irgendeiner Marke kaufen. Ich habe eine Schuhfabrik. Ich habe gesagt, ich kann doch mir einen eigenen Schuh machen. Und da habe ich mal so einen ganz reichen Milliardär mal kennengelernt. Der war mal in Saint-Tropez mit dem Helikopter angekommen, mit einem ganz ehemaligen Freund, der jetzt verstorben ist, Otto Kern. Mhm. Der hat gesagt, komm, Fernando, ich stell mir mal den Typ vor. Und da kam er mit dem Helikopter und hatte solche Hausschuhe. Da habe ich gesagt, boah, der fühlt sich ja zu Hause, obwohl der gar nicht zu Hause ist. Ja, das ist interessant. Ich bin zurückgegangen zu einer Fabrik und gesagt, wir müssen mir solche Schuhe machen für die Hochzeit. Ich will solche Hausschuhe haben, aber mit dem Smoking. Und dann habe ich Kardinale entworfen. Das hieß, Kardinale, feel home wherever you are. Fühl dich wohl, wo immer du bist. Fühl dich wie zu Hause. Mhm. Und habe ich auch nicht den Schuh für den Banker gemacht, ich habe den Schuh für den Kunden vom Banker gemacht. Weißt du, kannst ja, der Banker kann nicht mit solchen Schuhen in die Bank laufen.
Yeah.
Ja, das ist der Kunde, der rauskommt und auch diese Schuhe trägst du auch ohne Socken, also alla Italiana.
Ja. Ja.
Und in der Zwischenzeit habe ich dann richtig die besten Geschäfte abgeworben weltweit. Und dachte ich, jetzt bin ich der nächste Prada, der nächste Gucci, weißt du? Jetzt, ich habe es geschafft, das ging ja schnell. Ja? Und so schnell du denken kannst, bist du schon wieder raus, weißt du? Weil die Mode dreht sich.
Ja, ja.
Und die Leute, die dich gejubelt haben oder gefeiert haben, hey, du bist der Größte, kennt dich gar nicht, gehen an dir vorbei und sagen gar nicht mehr Hallo. Und diese, und das geht echt, es ist eine andere Industrie, eine andere Welt. Und langsam habe ich dann mich davon etwas mehr zurückgezogen, mich auf die Gastronomie weiter konzentriert und habe das große Glück gehabt, meine Frau kennenzulernen, die zufällig in der Modebranche mal gearbeitet hat, hat eine der besten Schulen der Welt besucht, das heißt Parsons School of Design. Mhm. Da kam auch zum Beispiel Tom Ford raus. Mhm. Die gibt es in London, in Paris und in New York. Und so habe ich ihr langsam die Schuhe in die Füße geschoben, wenn man es so sagen darf.
Ja,
und
ja.
Jetzt kümmert sie sich um die Mode. Und ich kann mit meinen Küchenchefs essen und trinken und einfach
genießen.
Ich glaube, Gastronomie ist genießen. Ich glaube, es gibt auch so einen Genießer-Club oder Genießer-Magazin. Ja. Und Genuss. Ich glaube, es heißt Genuss, glaube ich, ja. Und das ist halt was ganz Cooles. Und das in der Modenbranche
findet
man weniger.
Obwohl du gerade Genuss sagst, ich höre, der Roomservice kommt gerade.
Roomservice ist da.
Und wir haben uns überlegt, heute am frühen Nachmittag sollten wir doch, du lebst in Monaco und ich habe gedacht, so Bellini ist was, ein alter Klassiker, den man immer mal trinken kann.
Absolut.
Deswegen hat Laura für uns, unsere Barchefin, heute drei Bellini zubereitet, die wir jetzt genießen können.
Oh, wow. Wow. Die Laura ist die Italienerin?
Nee, die ist Deutscher.
Okay, wow.
Das ist der Kreuzberg Bellini.
Kreuzberg Bellini. Dann sagt man Cheerio. In Italien Cin Cin. Cin
Cin. Cin Cin. So heißt doch dein Hund auch, oder?
Gigi. Nee.
Gigi.
Da fühlt man sich ja gerade in oder? Süditalien oder Côte d'Azur.
Ne? Die Sonne scheint hier auch in Berlin.
Dolce Vita.
Ein bisschen Dolce Vita im
Moment. Ja.
Wahnsinn.
Fernando, wir haben unsere Mitarbeiter bekommen, wenn die bei uns anfangen, einen Bogen.
Ja.
Und das ist so ein ganz, wir haben gedacht, irgendwie ist das so oldschool und macht man eigentlich nicht mehr, aber das ist dann doch wieder so lustig und stellen so Fragen, so ganz bescheuerte Fragen wie, wo siehst du dich in 10 Jahren? Und diesen Bogen wollen wir jetzt gerne mit dir machen. Wir stellen dir, kannst froh sein, nicht alle Fragen, aber auf jeden Fall ein paar davon.
Du, ich antworte ganz ehrlich.
Ja,
sehr gut.
Und
zwar, meine erste Frage ist, am liebsten bin ich?
Am liebsten bin ich irgendwo auf der Welt?
Ja, egal. Oh. Am liebsten bin ich selber, am liebsten bin ich in Italien, auf deiner Olivenplantage, egal wo.
Am liebsten bin ich in Florida.
Ja?
Tatsächlich?
Absolut.
Im Disney World?
Zwischen Palm Beach, Miami.
Ja, Florida?
Ja, ich liebe Florida.
Wahnsinn, ja.
Ja.
Das hätte ich, also ich meine, wir kennen uns noch nicht so lange, aber ich hätte dich niemals nach Florida gesetzt.
Nein?
Nee.
Ich bin dort groß geworden. Jeden Sommer haben wir immer den Sommer dort verbracht. Und ich habe da
okay, dann
viel
sag
Zeit.
Uns, Palm Beach, welches Hotel?
Palm Beach Breakers.
Breakers?
The Breakers. Das okay. ist das älteste Hotel von ganz Florida.
Ja.
Die zwei historischen besten Hotels in Florida ist Breakers Palm Beach und Biltmore in Miami.
Ja, das habe ich schon mal gehört.
Das habe ich auch schon mal gehört.
Und Breakers Super Golf Club. Hab viel Zeit dort verbracht, also musste irgendwas mir einfallen lassen, nicht nur zum Strand gehen.
Okay.
Mittlerweile kann ich ganz gut Golf spielen. Ist ja so ein guter sozialer Sport.
Ja.
Also die ganzen Stunden, die meine Mutter bezahlt hat.
Haben sich
erlohnt, weil jetzt kann ich mit anderen Leuten spielen. Oh, guck mal, der hat einen guten Swing. Ja?
Was für ein Restaurant empfiehlst du?
Restaurant Café Boulu von Daniel Boulu. in Brazilian Courtyard. Ich würde so sagen, aber die besten Restaurants sind eigentlich in Miami.
Ja?
Ja. 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 In Miami, Versailles. Wie Schloss Versailles in Paris.
Ja.
Das ist das kubanische Headquarter außer Kuba für die Kubaner. Das heißt, wo da mal Fidel Castro was los war im Fernsehen, waren die alle dort beim Versailles vor der Tür stehend, Fernseher. Das ist so ein unglaublicher Platz. Da gehen die Touristen nicht hin, weil das ist auf der kubanischen Ecke, Calle Ocho. Die kubanische Kultur, diese ganzes Latin-Vibe, das ist
es gefällt mir sehr. Was gibt's da zu essen dann?
Vaca frita. Das ist, okay. Fleisch, das wird erstmal gekocht, gegart und dann wird es filetiert, also gezupft
ja.
Und dann angebraten mit Platano, das ist diese Banane
ja.
Und Zwiebeln, bisschen Knoblauch, das kann ich empfehlen. Ist nicht sehr teuer,
ja.
Schmeckt sensationell, eigenartigen Geschmack. Für die Kubaner ist es da Highlight, also da gehen die am Sonntag hin, weil die ja vielleicht etwas weniger verdienen
ja.
Und das ist halt the place to be, da gehen die für Geburtstage und das kennt keiner. Also ich kann gerne euch mal Florida zeigen, the backstage.
Ja, voll gerne. Vor allem, ich bin großer Disney-Fan, also für mich ist Disney so eine heile Welt und das ist irgendwie so schön und ich wollte schon immer nach Florida in Disney World.
Ja? Wart ihr noch nie?
Nee.
Oh, da ich in L.A. in Disneyland.
In Disneyland? Nee,
also in Anaheim, im Original.
Im Original.
Okay.
Das wusste Jenny aber nicht. Genau. Jenny hat gemotzt mit mir. Ja. Warum fliegen wir nicht nach Miami? World, ich will nach Florida, zu Disney World. Und ich gesagt, das ist das Originale. Nein, das ist in Florida. Und ich gesagt, nein, das ist in Anaheim. Ich hatte nachher recht.
Ja, ja, ja.
Und es war wunderschön.
Das war auch sehr, sehr schön, aber trotzdem ist das ein Unterschied zwischen Land und World.
Ja, klar, absolut.
Und deswegen würde ich halt da schon gerne noch hin.
Machen kann ich alles organisieren. Wir beliefern die auch.
Ja.
Sehr gut.
Ja, also wir haben da.
Ich denke mit Öl oder mit Schuhen.
Nee, mit Öl. Ja, ja. Mickey Mouse hat ein bisschen so große Füße.
Ja.
Nee, aber die Florida finde ich sehr schön.
Mhm.
Da, aber ich würde, da gehe ich gern hin, aber ich komme gern wieder nach Europa zurück.
Mhm.
Ja, so 3 Monate kann man bleiben. Danach ist Amerika, schmeckt alles etwas ähnlich und das und deswegen hat man dieses in Miami, dieses die Kultur, die du zwischen Miami und Palm Beach hast, sind Welten. Weil immer in Palm Beach ist alles amerikanisch noch, hast du noch Starbucks und allem drum und dran und in Miami hast du so eine Colada, so einen ganz kleinen, starken Kaffee, den, wenn du davon 3 Stück getrunken hast, da schläfst du für 10 Tage nicht mehr. Ja, also das ist voll mit Zucker gepumpt und das ist unglaublich. Aber wenn man nach Miami geht, was ich vorschlage, man müsste nicht unbedingt nach South Beach. Wenn ich nach Miami meinen besten Freund dort besuche, für eine Woche kann ich vielleicht keinen einzigen Fuß auf South Beach setzen. Weil South Beach ist Touristen.
Mhm.
Und was Florida zu bieten hat im Hintergrund, ist ganz, ganz cool.
Was ist dein Lieblingsort in Europa? Oder was ist deine Heimat? Was ist?
Also ich bin in Monte Carlo aufgewachsen.
Und wo bist du geboren?
In München.
Jawohl!
In Bayern.
Ich finde es so schön.
Eigentlich hätte ich ja in Monte Carlo geboren sein sollen. Hat nicht geklappt.
Na, dann nimmst du halt München.
Aber du kriegst sowieso in Monaco gedeckt den monegassischen Pass, wenn du dort geboren bist.
Ach so, echt?
Den kriegst du sowieso nicht. Ah, also ja, es ist nicht wie in Amerika.
Ah,
du wirst in Amerika geboren, dann kriegst du einen amerikanischen Pass.
Aber kennst du den Monaco-Franzi? Die Serie?
Nein.
Die ist uralt, das ist Anfang der 80er.
Ja.
Und das ist eine bayerische Serie. Und da ist der Monaco-Franzi. Und der ist halt so ein Kriminologe oder wie sagt man denn? Das ist halt ein Krimi,
ja.
Aber halt witzig gemacht und der trinkt immer Champagner. Und,
deswegen Monaco.
Deswegen Monaco, aber Monaco. Er ist halt trotzdem Bayer.
Okay.
Der Monaco-Franzi. Muss mal, ist witzig.
Kann ich ja den Monaco-Fernando machen, ne?
Ja, eben. Genau, wir machen eine neue Marke.
Ich glaube, da gibt's was. Hm?
Der
also, ich folge schon immer ins Fernsehen.
Oh ja. das der Monaco, Fernando.
Der vom, geil.
Ich habe dich mal gesehen im Fernsehen bei, wie heißt diese Serie? Frauke Ludewig auf RTL.
Du warst bei RTL exklusiv?
Da warst du, genau.
Ah ja, das
da
war
hat sie
ich
dich mal interviewt, da ja. habe ich dich gesehen.
Nein, ja. warum sagst du mir sowas nicht?
Nein, hast du nie gesehen?
Frauke Ludewig ist, ich liebe diese Frau.
Ich habe gesagt, das gibt's gar nicht.
Ich habe ein paar Mal für den Fernsehen in Deutschland gemacht.
Ja, ja.
Wenn du einmal ins System kommst, dann rufen dich immer wieder an.
Da muss ich nochmal nach.
Also, aber deine Heimat ist dann dementsprechend
ist
schon
Monte Carlo. Monte Carlo. Und wieso wir in Monte Carlo wohnen, ist vielleicht die nächste Frage.
Bitte.
Oder irgendeiner, kann das sein. Weil meine Mutter nicht in Italien leben wollte, mein Vater nicht in Deutschland unbedingt. Und weil meine Mutter aus Hamburg kam, wollte sie eine Hafenstadt auch haben. Und Monaco hat ja auch einen kleinen Hafen. Und dann haben wir gesagt, mein Vater hat gesagt, ich glaube, ich kenne da eine kleine Stadt, die einen kleinen Hafen auch hat. Und dann sind sie dahin gefahren. Und Monaco war echt so, so klein. Mhm. Ich kann mich erinnern, wo sie mir erzählt haben, die sind durchgefahren und sagen, wo ist Monaco? Nee, hinter sie. Haben sie umgedreht, wieder rumgefahren. Und sagen, nee, haben sie schon wieder. sagt, okay, dann lass uns hier am Casino schlafen. Da wissen wir, wir sind in Monaco und nicht irgendwo anders. Weil Monaco ist ja ganz klein. 2 Kilometer Quadrat. Mhm. Und es gibt keine Grenzen. Das heißt, es gibt ein Teil der Stadt, wo ein Bürgersteigseite Monaco ist, wo der Quadratmeter liegt, willst du nicht wissen. Okay. Und dann gegenüber auf der anderen Seite der Straße ist es Frankreich. Und der Quadratmeterpreis multipliziert sich mal kurz bei 20, wenn nicht mehr.
Wahnsinn, ja.
Das ist echt verrückt.
Also, es ist.
Aber du bist ja unheimlich viel unterwegs. Also nicht nur als Kind schon und als Jugendlicher, sondern du bist wirklich immer.
Weltenbummler. Nur mit dem Carry-On.
Ja, aber das ist super.
Egal wie lange ich reise, habe ich nur einen kleinen Koffer. Bis jetzt,
was ist denn deine Lieblings? Wo musst du, sagst du, ich muss alle 3 Monate nach Monte Carlo, um zu Hause zu sein? Oder sagst du, ich könnte auch ein ganzes Jahr nur reisen?
Oh, das war mal so. Jetzt habe ich einen kleinen Hund und eine Frau. Und wenn ich das jetzt ein ganzes Jahr reise, da glaube ich, da gibt es ein bisschen Krach zu Hause. Also das geht dann nicht mehr. Aber als Jugendlicher oder wenn man so die Möglichkeiten hat, was ich immer gern machen wollte, aber habe ich nicht gemacht und glaube ich, passiert auch nicht mehr, aber wer weiß. Was ganz, gar nicht Teures, huh? Sich einfach in EasyJet-Flug buchen und von jeder Route aus planen. Das heißt, zum Beispiel probieren zu machen, Nizza-Berlin, Berlin-Ungarn, Ungarn-Mykonos, Mykonos-Neapel, Neapel und überall 2 Nächte bleiben.
Und ohne Plan.
Oder 3 Nächte, ohne Plan. Mhm. Und immer, weil das Tolle an EasyJet, du kannst einen Flug buchen ohne Rückflug. Und da kann dann, wenn du es gut machst, kannst du ja 20 Euro einen Flug buchen, 30 Euro.
Ich glaube, die Zeiten sind vorbei.
Ich habe gerade bis Berlin 35 Euro bezahlt.
Okay.
Ja, ich habe mir eine ganze deutsche Tour mit 100 Euro gekauft.
Okay.
Wobei die ziehen dich ein bisschen über den Tisch mit ihren neuen Gepäckregeln.
Ja, fies.
Und das ist dann, aber Reisen finde ich schön. Die Welt ist zu klein, um sie nicht zu besuchen. Ich bin mehr angetan von Amerika und die Richtung. Und jetzt, meine Frau ist in Dubai geboren. Mhm. Und diese arabischen Länder gefallen mir schon. Aber ich bin weniger angezogen oder angetan von sagen wir mal, die andere Hemisphäre.
Also,
Japan, China, war einmal in Bali, fand ich ganz cool. Würde ich gern wieder mal hin, aber ich fliege leichter nach Amerika oder die Richtung.
Mhm.
Und was meinst du, woran liegt das? Meinst du, es liegt an dem, sag ich mal, kulturellen Unterschied oder ist es das Essen? Also für mich wäre es zum Beispiel das Essen.
Weißt du, ich habe da, das Essen, wobei ich liebe asiatisch, was du auch gestern Abend gekocht hast und diese Noten, dieses finde ich sensationell, also finde ich echt toll. gefällt mir sehr, sehr, sehr. Und ich liebe auch chinesische Küche und Ente und alles, was indonesisch, ich esse extrem scharf. Da kann sicherlich hier niemand mitmachen, so scharf wie ich esse. Ja? Ich beiß richtig an den Chili ab.
Ach ja. Gott, nee.
Aber ich glaube, weißt du, die Welt ist halt groß und klein gleichzeitig. Und du möchtest schon ein bisschen wieder hin, da wo du mal warst, um da fühlst, weißt du, so eine Tour.
Ja.
Und ich habe so einen Plan, das beschwert sich ein bisschen meine Frau. Lieben Gruß an meine Frau Tiffany, wenn sie es mal irgendwann mal hört. Aber sie sagt, ja, du machst ja immer das Gleiche. Ja, ich habe so eine große Tour, weißt du, wie Elton John. Der macht doch auch immer die gleichen Konzerte irgendwann mal, weißt du? Und wenn ich meine jährliche Tour geplant habe, dann, wenn die zu Ende ist, fängt sie wieder an, weißt du? Und da muss ich dann mal hier, mal dort. Ich muss dann wieder mal nach Bergisch Gladbach, muss zum Schloss Beensberg gehen. Jetzt habe ich hier das Orania als Favorite Hotel Deutschland.
Oh.
Und wenn ich einmal was probiere, dann will ich das wieder haben. Ich bin eine Person, wenn du mir sagst, den besten Kaffee der Welt habe ich irgendwo und der ist 200 Kilometer entfernt, ich krieg's fertig, fahr dahin.
Was bist du für ein Sternzeichen?
Ah, jetzt fangen wir mit der Astrologie an.
Nee, nur ganz kurz. Also ich kenne mich null aus, aber ich find's immer ganz spannend, weil das ist so eine Eigenschaft zum Beispiel, die ja irgendwo so die sichere Bank ist. So. Mhm. Und dementsprechend wollte ich jetzt einfach mal wissen, was für ein Sternzeichen.
Was denkst du?
Ich habe keine Ahnung.
Du bist bestimmt...
Aber so ein Sicherheitsliebe...
Warte mal, ich mache Gedankenübertragung.
Vielleicht bist Jungfrau. Du Zwilling.
Ah, na, nicht weit weg. Wir sind dazwischen. Ich bin Widder.
Widder? Nee.
Ach, ja.
Echt?
Wenn ich mir eine Idee in den Kopf setze,
dann geht's.
Das weißt du, ich hau so lange gegen die Wand mit dem Kopf, bis ich durchkomme. Irgendwann, weißt du, klappt das. Man muss nur geduldig sein.
Aber das ist eine gute Eigenschaft. Also Geduld ist eine sehr gute Eigenschaft.
Ja, die wir beide leider nicht haben. Nee, wir sind total ungeduldig. Und das Schlimme ist, wir sind beide unheimlich ungeduldig. Und ist manchmal wirklich schwierig. Und ich würde mir, wenn ich meine Augen schließe und einen Wunsch frei hätte an Charaktereigenschaften, die mir empfehlen, wäre es die Geduld.
Ja? Du musst ein bisschen mit mir ein bisschen Zeit verbringen.
Ja.
Und weißt du, warum ich das gemerkt habe? In der Hundeerziehung.
Ah ja?
Ja, weil man möchte alles richtig machen, man möchte so viel auf einmal, man verlangt sehr viel von seinem Hund. Und irgendwann haben wir eine Hundetrainerin gehabt, die zu uns gesagt hat, ey, ihr müsst mal ein bisschen Geduld haben. Jetzt geduldet euch doch mal. Und dann haben wir uns beide
Der Hund ist super, der macht doch alles, was ihr macht. Ihr müsst einfach mehr Geduld mitbringen.
Und Geduld ist wirklich eine Eigenschaft, die beneidenswert ist, wenn man die hat, in allen Lebenslagen, finde ich.
Ja, da wird man selten enttäuscht.
Genau.
Weil
irgendwann wird es ja so.
Irgendwann wird es ja, weißt du. Und wenn man nichts erwartet, und dann ist man auch nicht enttäuscht.
Ja. Würde deine Frau auch sagen, dass du geduldig bist?
Ich?
Ja.
Leider für sie zu sehr.
Ja?
Ich hab ihr Geduld beigebracht. Sie war der ungeduldigste Mensch überhaupt. Und wenn wir uns fertig machen, also eigentlich muss ja der Mann immer auf die Frau warten. Und wenn wir sagen, okay, let's go, dann habe ich noch 10 Sachen zu tun. Und also sie ist immer vielleicht eine Viertelstunde vorher fertig. Und sie muss auch noch auf mich warten.
Sie ist aber
auch
Hamburgerin, ne? Also das ist ja Norddeutsch und dann noch...
Österreicherin, noch schlimmer.
Ach stimmt, du hast gesagt, Österreich, geboren
die
in...
Mama ist
also es ist
also
ja
sie, meine Frau ist geboren in Sharjah.
Genau, sowas, ja, ja, ja.
Vater Amerikaner, Franzose und sie, die Mutter Österreicherin. Also Geduld, ja, aber ich hab's, weißt du, wenn es einen Willen gibt... Gibt es einen Weg?
Das ist der Widder in dir.
Ja, und ich bin sehr geduldig. Weißt du, wie viele Mal ich irgendwo hinfahren musste und kriegst, wenn du auf jeden Fall auf jeden Mal aufhörst, das ist ja wie der Typ, der das Licht erfunden hat. Ich meine, das hat ja nicht beim ersten Mal geklappt. Hm? Das hat beim 106. Mal geklappt.
Ja.
Und deswegen, man braucht Persistence.
Ja.
Man muss einfach nie aufgeben.
Ja, absolut.
Dazu habe ich eine kleine Geschichte, die interessant ist. Ich habe da, mein erster großer tolle Kunde mit dem Olivenöl war Café de Paris, Monte Carlo, direkt vom Casino. Also wenn du nach Monaco gehst oder an die Côte d'Azur, wenn du ein Restaurant aussuchen solltest, um dein Olivenöl auf den Tisch zu stellen, ist nicht, dass jemand auf dumme Gedanken kommt, ich bin dort mit denen verheiratet. Ja? Und das wäre das Café de Paris. Und unsere Etiketten passen ja sehr gut, weil es ja Jugendstil ist. Café de Paris ist Jugendstil. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt, ich bin bekannt. Ich bin jetzt auf der Mappe. Bin ich nach Amerika gegangen, sage, jetzt, ihr braucht alle mein Öl. Wieso? Weil ich bin auf dem Café de Paris. Und da kam ich richtig motiviert, war vielleicht 25, das war der Anfang. Und da sollte ich mit meinem Termin haben, ja, nein, 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 habe ich den Öl dann geschickt. Und da ruft er mich an, weißt du, tu dir einen Gefallen, mach was anderes, du bist 10 Jahre zu spät. Der hat mir gerade die Flügel komplett abgeschnitten, ich war gerade der Phönix, der gerade...
zu nah an der
Sonne. Ja, und aber ich bin ja ein Mensch, Geduld, nicht aufgeben, habe ich einen anderen Importeur gesucht und einen anderen gesucht und ich habe ihn nie gefunden. Und ich habe ganz Amerika durchquert. Von A bis Z, von Miami nach Chicago, von Chicago nach Los Angeles. Und am Ende habe ich einen gefunden, direkt in Palm Beach. Mein erster Importeur. Also muss ich gar nicht so, manchmal muss man gar nicht so weit gucken.
Ja, ja.
Man hat oft die Sachen vor der Nase.
Ja.
So das kleine Anekdote. Und nach ein paar Jahren habe ich die Fancy Food Show gemacht und war auch nominiert für eine Medaille. Das war 2012. Und da hat mein Importeur gesagt, du, ich glaube, das wäre gut, dass du nach Washington kommst. Wir sind nominiert. 2012 war ich auch in Florida. Meine Mutter hat im selben Jahr wurde mit Krebs diagnostiziert. Und er hat gesagt, nee, ja, habe ich keine Lust. Und da hat meine Mutter gesagt, komm, geh mal nach Washington. Bin ich hingegangen, ohne Sakko, mit dem Hemd, also ganz easy going, ich war als Tourist, habe mich da hingesetzt vor 3000 Leute. And the best olive oil 2012, Fernando Pensado. Habe ich gesagt, heilige Marita, wow. Und dann muss ich da aufstehen und habe ich die alle so angeschaut und sagt, wow. Ich hatte kein Spiel, kein nichts vorbereitet, weil ich dachte nicht, dass ich gewinne. Und zufällig in den drei Finalisten war ein Öl von dem Importeur, der mir vor 10 Jahren gesagt hat, ich wäre zu spät. Und da habe ich gesagt, was kann ich heute Abend sagen? Ich würde sagen, wenn jemand hier einen Traum hat, soll er dran glauben. Weil in diesem Saal hat mir jemand mal gesagt, ich wäre 10 Jahre zu spät.
Großartig.
Dann schauen Sie mal, wo ich jetzt bin. Ich bin auf der Bühne und habe da die Goldmedaille gewonnen.
Geil.
Und da hat mir José Andrés, ein ganz bekannter amerikanischer Koch, der die SLS Hotels macht, spanischer, also lebt in Washington, und hat mir die Medaille übergeben. Das war so wie eine Oscar-Verleihung. Also das war... Stark. Großartig, aber deswegen, Geduld.
Das war ein sehr eleganter Mittelfinger für den damaligen Importeur.
Ja.
Ich liebe sowas.
Man sieht an deinen Augen und an deiner Gestik, sieht man hier, das hören die Zuhörer, hören es ja nur, die sehen es ja nicht, wie
Karma.
Stolz du noch immer bist.
Karma is a bitch.
Genau.
Ja, sehr
und
schön.
Zu Recht. Muss man ja auch sagen.
Absolut. Wir sind ein bisschen abgekommen von der Liste hier. Das ist
ich glaube, dafür sind wir mittlerweile auch bekannt.
Ich habe hier eine schöne Frage. Ich bin zu begeistern für?
Ich bin zu begeistern für.
Golf spielen zählt jetzt nicht mehr. Das hast du ja eben schon gesagt.
Was kann die Leute begeistern?
Was dich begeistert.
Was dich begeistert.
Was mich begeistert? Menschen.
Ja?
Ja. Ich liebe mich mit Menschen zu unterhalten, von denen was zu erfahren, von denen was zu lernen. Und jede Nation, jede Religion, solange sie nicht zu fanatisch ist, aber jeder Kultur begeistert mich.
Schön.
Und ich finde, alles muss man an seinen Platz setzen und das ist die simplesten Sachen sind manchmal die schönsten.
Mhm.
Und das sagt jemand, der in Monte Carlo lebt.
Ich wollte gerade sagen, jetzt die nächste Frage wäre, mit einem Lottogewinn
würde ich die Menschheit helfen.
Ja, das ist schön. Sehr schön.
Ja. Ja, ich bin, das liegt vielleicht auch in meinen Genen. Da hat eine ehemalige Freundin mir gesagt, wonach meine Mutter in den Himmel gegangen ist. Er sagt, weißt du, deine Mutter hat sehr viel Erfolg gehabt, hat sehr gut verdient, aber das war nur ein Mittel, um anderen Leuten zu helfen.
Wow.
Und das ist mir klar, weil meine Mutter immer den Nächsten geholfen hat und war immer dabei. Und ich bin ein Mensch, der gern hilft. Ich bin immer bereit, mir Gedanken zu machen, um dass jemand, wie kann ich einem anderen was Gutes tun? Mhm. Wobei mit auch guten Olivenöl.
Auf jeden Fall, absolut. Definitiv. Also uns hast du einen grandiosen Abend bereitet. Wenn es dir so eine Freude bereitet, dann erzähle ich dir das jetzt einfach mal. Weil als zu Weihnachten das Olivenöl kam von unserem eigenen Olivenbaum, oder wie Philipp vorhin gesagt hat, seinem Olivenbaum. Aber ich habe
Jenny nur korrigiert. Ich habe gesagt, es ist mein Baum.
Ich kann da Jenny zuschreiben, wenn du möchtest.
Da steht ja unser Name drauf. Ich habe ja seinen Namen. Deswegen ist es unser Baum. Das ist okay. Aber vielen Dank. Und dann kam das und das ist so eine schöne Sache gewesen. Also das war so hochwertig. So irgendwie so, ja, es war so... Wie soll ich sagen?
Persönlich?
Das, ja, total persönlich und aber auch gleichzeitig so wertschätzend. Und ich habe ja nichts damit zu tun. Ne? Ich bin ja nur die Frau von, aber ich habe gedacht, boah, geil. Und dann sagt der Philipp, oh, da müssen wir einen Abend machen, da müssen wir Freunde einladen, das müssen wir zelebrieren. Und dann gab es tatsächlich ein Essen von Vorspeise bis Nachspeise mit unserem Genusskreis, wo immer das Olivenöl dabei war. Und das war dann Vanilleeis, selber gemacht mit Olivenöl und ein bisschen Salz. Und ich dachte mir, oh Gott, Vanilleeis mit Salz, was ist das denn bitte? Und dann auch noch Olivenöl. Und das war so lecker. Und jeder hat das so gefeiert, gell? Und es war für uns, das war nach Weihnachten, Anfang des Jahres. Und das war so ein, das war das erste Zusammenkommen von der Runde im neuen Jahr. Und das war so schön. Und dafür danke ich dir.
Bitte.
Wirklich, weil das war wirklich einfach schön, auch zu sagen, die Flasche hinzustellen, zu sagen, na, das ist von unserem Olivenbaum.
Das ist auch was Hochexklusives. Davon gibt es nur 80 Stück weltweit. Und die ganzen Oliven werden ja am selben Tag gepflückt, gepresst und auch noch abgefüllt.
Krass.
Und wenn ich es noch schaffe, am selben Tag noch verschickt. Und das ist was ganz, 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 ganz Besonderes. Das würde ich für... das mache ich nur für die Menschen, die einfach mir sehr nah sind und mir sehr treu gewesen sind die ganzen Jahre. Und das ist ja nicht ein Geschenk einmalig. Das ist, geht ja für das Leben.
Mhm.
Also das ist was, was für ever. Ob du jetzt Orania bist oder übermorgen bist du in oder irgendwann mal in Bali oder in Australien. Australien ist sehr schwer, was hinzuschicken.
Okay, dann.
Australien und Russland gerade, es geht gar nicht.
Okay, Australien, sagst du mir Bescheid, mein Bruder ist Logistiker und der kriegt alles verschickt. Der kümmert sich um die ganz schweren Fälle, also sprich auch, wie sage ich das jetzt elegant?
Naja, der ist spezialisiert, um Leichen zu verschicken.
Genau.
Oh, okay, dann kriegt er echt so alles
hin. Der kriegt alles hin. Also wenn du wirklich,
ich kann mal auf dich zukommen. Also nicht für Leichen, viel. Aber...
Nee, der kriegt wirklich viel verschickt und der ist tatsächlich spezialisiert auf die schwierigen Fälle. Also ob das jetzt mit besonderen
Kunst
oder historische Museumsstücke.
Kann immer interessant sein. Also,
ja, sag Bescheid. Also,
ja, echt, ich komme auf dich zurück. Ja, aber freut mich, dass dieses Öl so gut angekommen ist. Und
ist auch eine tolle Geste.
Ich bedanke mich. Das ist, wie ich mich, wie ich meine Emotionen und Danke weitergeben kann. Und da, das ist nicht unbedingt ein Küchenchef. Also da gibt es schon ein paar, da gibt es meinen Notar, der mir sehr geholfen hat. Da gibt es Freunde, die nichts mit der Gastronomie zu tun haben. Das sind alles Leute, die mir sagen, hey Fernando, mach doch das mal. Wieso? Die sich mit meinem Leben beschäftigen. Ob das jetzt mein bester Freund in Miami sagt, lass die fallen, die ist nichts für dich. Und dann habe ich, weißt du, oder... aber alle, die irgendwas bewegt haben in meinem Leben und... Und guck mal, nach 18 Jahren sind wir noch hier. Ich wusste gar nicht, dass es so lange ist. Aber das ist,
ich habe eben geguckt, unglaublich, wann ich bei Müller war und wann es war, und habe ich gedacht, Wahnsinn.
Wahnsinn.
Ja,
2004, das war nicht jünger.
2005.
Ja, also auf jeden Fall, da jetzt sind wir.
Wahnsinn, ne?
Das ist echt Wahnsinn. Ja.
Krass. Haben wir noch eine Frage?
Klar haben wir noch eine Frage. Du hast schon viel erreicht in deinem Leben, sehr viel erreicht. Aber hast du denn noch irgendein Ziel?
Ja.
Schieß los.
Familie gründen.
Ja?
Ja.
Euer Hund ist ja schon mal da.
Ja.
Das ist für mich auch, also ich bin ja großer Hundefreund.
Ja.
Und ich sage immer, jedes Paar sollte sich zuerst einen Hund holen, bevor es ein Kind...
Hat sich auch meine Frau auch gedacht.
Ja, und das ist
deswegen hat sie gesagt, mal sehen, wie das mit dem Hund mit drum kommst. Und ist klar.
Das ist sehr schlau, weil, also man muss schon sagen, Philipp und ich streiten sehr selten, aber wenn man dann mal diskutiert oder sich uneins ist, ist es meistens wegen dem Hund. Ja, ab und zu.
Sehr selten.
Ja, wir streiten
das. Meistens habe ich recht, deswegen.
Das ist ja natürlich.
Ja, oder?
Nee, aber man,
wobei,
man,
es war ja vor ein paar Tagen Frauentag.
Ja, genau.
An dem Tag gibt es, weißt du.
Ja, genau. Ja.
Ach komm, ihr wisst beide, wie Sinn in Wirklichkeit ist. Ne?
Das stimmt.
Nee, aber ich finde schon, dass das immer ein gutes Mittel ist. Aber ist dann, oder wäre dein Ziel dann auch, ja, siehst du, sehr wichtig. Rufst du Monaco-Franzi an wahrscheinlich?
Ja, genau. Die amerikanische Börse geht drauf. Auf.
Yes. Genau.
Ist so.
Echt?
Ja.
Geil. Muss jetzt broken.
Ich muss mal gucken, was da passiert, weißt du?
Warte noch, passiert.
Aber würdest du dir denn wünschen, wenn alles so passiert, wie du und deine Frau sich das vorstellt, würdest du dir wünschen, dass deine Nachfolger dann auch das Unternehmen weiterführen?
Du, bis dahin, glaube ich, habe ich es an LVMH vielleicht so verkauft. Also,
ach, das ist das Ziel?
Nein, gar nicht. Ich mache das war ein Scherz. Ja. Nein, ich will die Dynastie weiterführen. Schön, und ne? Aber ich mache das eigentlich für mich. Ja, ich stehe dazu. Da muss nicht jemand weitermachen, wenn er begabt ist in was anderem. Wenn der kleine Junge Fußballer sein möchte und der kann ja auch noch...
Wenn er dann auch Fußball spielen kann,
dann ja, würde ich auch Fußball spielen. Ja, wenn er kann, dann
wenn er Balletttänzer werden möchte.
Weißt du, der Vater meiner Frau hat immer Musik geliebt und ihr Großvater hat dem Jungen die seine Chance nie gegeben. Sagt, nein, mit Musik kannst du dein Leben nicht verdienen. Hm. Hat er schon recht, weil 99% können davon nicht leben. Hm. Aber wenn du der 1% bist, weißt du, und der 1% kannst es nur schaffen mit Leidenschaft.
Das stimmt, absolut.
Also deswegen, wenn du sagst, hey Koch, wer will denn Koch vielleicht vor 20 Jahren sein? Koch ist ein Koch. Guck mal, was Wolfgang Puck als Multimilliardär es geschafft hat mit Gerichten. Mhm. Also das ist, wir leben in einer Zeit, wenn du der Beste bist in was du machst, da gibt es unendliche Möglichkeiten.
Das stimmt.
Aber wenn du die Nummer 3, Nummer 4 bist, dann kriegst du nur ein bisschen die Krümelchen ab.
Ja, aber es ist ja wirklich so.
Ja.
Ne, man muss auch immer bereit sein, sich zu verbessern. Und ich glaube, manchmal fehlt das unserer Gesellschaft ein bisschen, dass man sich gerne aus dem ausruht, was man schon erreicht hat und gar nicht mehr hinterfragt und sagt, manchmal ist das jetzt eigentlich... Nach 10 Jahren ist das immer noch richtig, was ich mache. Oder selbst nach ein paar Monaten. Also dieses Hinterfragen und immer wieder neu zu überdenken und immer wieder, ich glaube, das ist so der Weg auch zum Erfolg.
Oder? Ja, absolut. Also das gebe ich dir völlig recht. Und ich bin sehr kritikfreudig, weil eine Kritik, muss man nicht vergessen, kann was Positives auch sein. Total. Und nicht negativ. Also, der kritisiert mich oder die kritisieren mich. Kritisieren heißt, eine Meinung geben. Das vergessen viele Leute.
Ja.
Und solange dir jemand eine Meinung gibt, lernst du, was andere Leute denken. Und das bringt dich vorwärts. Weißt du, wenn du was kochst und alle sagen, hey, gut, Philipp, war das schnell. Aber mein das Gegenteil am Ende.
Das ist schlecht.
Du fragst ja nicht jemanden, um dass er nicht die Wahrheit sagt. Und leider ist die Menschheit ein bisschen zurückhalten und so weiter. Ich liebe kritisieren und meine Meinung geben. Und meine Frau hasst das. Ich sage, warte mal, das ist doch gut. Du kannst ja daraus dauernd was lernen. Ich muss immer die Handschuhe anfassen, vorlässig ich sage, also Schatz, ich würde, also wie kann ich dir das jetzt unterbringen, das, was du da gerade gemacht hast? Weißt du, ob es jetzt, musste richtig mit Fingerspitzengefühlen, da laufe ich auf Eier. Und,
aber bist du sehr kritikfähig dann auch?
Ja klar,
ja?
Ich bin sehr anspruchsvoll. Mit allem. Ich bin ein Detailfanatiker.
Ja.
Das heißt, ich schaue auf den Millimeter. Beim Schuh, wenn du was, zählt jeder Millimeter was. Mhm. Und wenn du da, also
Man sagt ja, dass Schuhe in Italien ist jetzt ganz anderes Thema, aber man sagt, die italienischen Schuhe sind immer sehr schmal geschnitten. Stimmt das?
Das sagen sicherlich die Deutschen, die breite Füße haben.
Das wollte ich nur hören.
Philipp hat breite Füße.
Man muss schon sagen, die Italiener, warst du schon mal in Rom?
Ja.
Hast du die Statuen schon mal gesehen?
Ja.
Die sind doch hübsch aus, die Italiener, die Römer.
Ja, ja. Wunderschön. Man sagt ja, die Römerinnen sind die schönsten Frauen.
Ja, das ist absolut, gebe ich dir völlig recht.
Ja. Für mich nicht, für mich ist die Jenny die schönste Frau.
Ja. Und ich glaube, die Deutschen kommen ja mehr aus den Wikinger, weißt du, und größer,
massiver, stärker.
Stärker, ja, absolut. Also, und da kann ich mir vorstellen, ja, jede Nation und jede haben andere Füße, weißt du, die Japaner haben ganz andere Füße als die Chinesen.
Ja, in Japan ist es doch auch so, dass kleine Plattfüße. Füße auch attraktiv sind. Ich glaube, ich habe irgendwann mal was nicht gelesen, ich würde es gerne sagen, aber ich habe es im Fernsehen gesehen, dass die Füße teilweise von den Frauen abgebunden werden, damit die nicht
größer werden.
Größer werden. Also klein ist immer hübscher als groß, oder?
Ja.
Ja.
Süßer.
Ja, wenn süß, du eine Frau süß. Fragst, würde ich anders sagen.
Ja, ui. Ja.
Aber wenn es um die Füße der Frau geht, würde ich sagen,
ja. Also ich habe große Füße, ich habe große 50.
50?
Nein.
Was?
Oh Gott, für Wahnsinn.
Also ich muss sagen, also ich hasse Füße. Ich finde, Füße sind das unattraktivste Teil des Körpers, des menschlichen Körpers.
Gut, dann muss ich dir lieber nicht meine zeigen.
Lieber nicht.
Hast du schöne Füße?
Nein. Ja. Also ich finde meine wunderschön.
Aber andere sagen nicht, oder?
Ich habe besondere Füße.
Besondere Füße?
Ja, soll ich das zeigen?
Ja, zeig mal deine.
Ich habe die besonderesten Füße ganz sicher hier.
Oh Gott, was passiert jetzt?
Ja.
Das hatten wir auch noch nie, dass unser
Podcast-Gast die Schuhe aus. Du ziehst echt die Schuhe aus
jetzt. Die Schuhe.
Guck mal, wie hübsche Füße ich habe. Oh, aber ich weiß nicht.
Da ist ein bisschen.
Ja, aber guck. Die sind zusammen.
Ach, Wahnsinn.
Zwillinge.
Also,
ich habe Zwillinge.
Ja, Zwillingszehen. Zwillingszehen zusammengewachsen. Das habe ich ja noch nie gesehen.
Habe ich von meiner Mutter geerbt.
Ah, weil eure Schuhe so eng sind, siehst du?
Ja, siehst du?
Aber ich muss ehrlicherweise kurz dazu sagen, für unsere Hörer und Hörerinnen, das waren jetzt wirklich, also schöne Füße. Ja, wirklich. Ich sage ja immer, mein Mann hat sehr schöne Füße, muss man wirklich sagen.
Wunderschön.
Aber
willst du mal Schuhe ausziehen?
Ich finde, Füße sind so komisch. Also ich könnte auch nie jemanden so die Füße anfassen.
Nee?
Nee, um Gottes Willen.
Ah, ich mag
meine eigenen Füße.
Ja.
Ja, aber die Füße ankleiden ist wieder schön. Wenn da Socken dazwischen ist, ist es nicht so schön.
Du versteckst ja dann die hässlichen Füße.
Genau.
Ja. Also von dem her.
Ich weiß, was du meinst.
Ich finde Füße schwierig.
Wenn vielleicht eine ältere Frau ins Geschäft kommt und, hat, so
einen,
und hat so ein und hat noch einen Pilz am Fuß.
Na ja, gut, okay, das ist jetzt.
Hallux,
Also bitte, 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 das will, glaube ich, keiner hören.
Ja.
Naja, ich habe jetzt bestimmt
den einen oder anderen Fußfetischisten, der zuhört, das kann natürlich sein. Sag mal, wenn du so viel reist, du bist so viel rumgekommen, erzähl uns doch mal eine Anekdote aus dem Hotel. Hast du da nicht eine, wahrscheinlich hast du super viele Erlebnisse, wo du sagst, das war wirklich, also die eine Geschichte?
Es gibt sicher, es gibt viele, wie du es da schon sagst. Eine hatte ich mal in San Francisco, aber die kann ich jetzt nicht erzählen.
Okay. Das geht ja gar nicht, dass man Geschichten ankündigt, die man dann nicht
erzählt. Vielleicht sollten wir den Eierlikör aufmachen, damit die Geschichte vielleicht doch rauskommt.
Oh. Jenny macht immer hausgemachten Eierlikör.
Kennst du Eierlikör?
Ja, aber die kann ich echt nicht sagen, die aus San Francisco.
Nein, nein. Wir zwingen dich nicht.
Warte mal, ob du mir Eierlikör erst machst. Nein, aber erzähl eine andere.
Doppelkorn.
Eine Anekdote im Hotel. Also.
Hast du mal jemanden berühmten im Hotel getroffen?
Ständig.
In Monte Carlo wahrscheinlich normal, oder?
Ja, also ich weiß gar nicht, wen ich nicht getroffen habe im Hotel, aber eine Anekdote in einem Hotel.
Hast du mal David Beckham getroffen?
Nee. David?
Ja, David Beckham.
Der Fußballspieler?
Ja.
Nee.
Schade.
Nee. Den nicht.
Nee.
Der aber der wohnt doch nicht bei uns. Der wohnt ja in L.A.
Ja, der wohnt in L.A. und ist manchmal und hat auch ein Haus in London.
Ja.
Ich habe ihn einmal getroffen. Ich würde es gerne nochmal wiederholen, weil tatsächlich David Beckham war für mich in der Kindheit ein großes Idol, weil ich selber Fußball gespielt habe und dann wurde ich älter.
Du hast Fußball gespielt? Okay.
Und dann wurde er irgendwann natürlich auch attraktiv. Und das war für mich der schönste Mann der Welt damals. Und dann habe ich in London gearbeitet und dann kam er in das Hotel mit Victoria Beckham.
Ja.
Und ich hatte meinen peinlichsten Moment. Ich habe nichts gesagt und das ist echt eine Seltenheit bei mir.
Das ist sehr selten, ja.
Ich wusste nicht, was ich sagen soll und was ich machen soll. Ich stand einfach da und war doof. Und das würde ich gerne wiederholen.
Deswegen, so sollen wir vielleicht mal anrufen.
Ich glaube, ja. Ich würde das gerne wiederholen und einfach zeigen, dass ich ganz souverän damit umgehen kann. Aber damals, ja, es war ein Schockmoment. Oh. Aber gut. Leider kein David Beckham.
Aber haben wir gesagt, mal einen Punkt. Also ich war Spice Girl Fan.
Nee.
Wow.
Und Victoria Beckham oder welches?
Victoria.
Ja, oder? Die war
alle fanden Victoria. Nee.
Ich fand Victoria am... Also ich bin eine Frau, aber ich fand die am coolsten... Aber ganz viele ganz viele Männer fanden ja Baby Spice ganz gut.
Ja, auch.
Ja? Fandst du alle gut?
Ja. Mehr für den Look als für die Musik.
Je nach Wochentag.
Ja, ungefähr.
Also wirklich. Also ich sag mal Cheers. Prost.
Das ist also ein Eierlikör.
Ja. Und kennst du Eierlikör? Ja, ich nicht. Nein. Jenny macht den.
Machst du den?
Mhm. Ich liebe Eierlikör.
Gut, darf ich noch ein bisschen?
Ja, natürlich.
Kannst du eine ganze Flasche mitnehmen, wenn du willst.
Oh, gerne. Das gibt es ja selten. Das gibt es nicht so oft in Südfrankreich.
Ja.
Was trinkt man denn in Südfrankreich außer Wein?
Pastis.
Ach, stimmt.
Pastis und da spielt man Pétanque.
Ja, aber ich habe früher mal gedacht, das ist so ein alter Herrensport. Ist es aber gar nicht, ne?
Doch schon.
Ja,
doch.
Was ist denn Pétanque?
Das ist, wie sagen wir,
das ist Boccia.
Boccia.
Da spielst du mit so genau. Kugeln, ja. Und so einem kleinen Dinge da.
Ja. Ja. Machst du das auch, oder?
Nee. Ich hab, ja, dann, doch, das kannst du schon spielen. Bei Freunden am Wochenende, nach dem Barbecue, holen die Leute, ich habe sogar meine personalisierten aus Titan.
Oh.
Hat mir mal eine Freundin geschenkt, die Fabrik sogar hatte. Und wenn ich da ankomme mit meinen eigenen personalisierten und dann spiele ich nicht so gut. Aber am Anfang denke ich, ich spiele lieber in dem Team von Fernando, weil der kommt mit seinen schwarzen Kugeln. Das wäre ja so, wie wenn du ankommst mit einem schwarzen, eine schwarze G-Klasse, matt. Ja. Das sieht cool aus. Da gibt's was. Ja. Und, aber da gibt's nichts unter der Haube leider.
Das ist so wie, ich habe ein Fahrrad, ich bin leidenschaftlicher Rennradfahrer und ich habe mir ein Fahrrad mit einem Carbonrahmen gekauft und war beim Bike-Fitting, also das Fahrrad wurde für mich eingestellt und der das gemacht hat, der hat gesagt, er liebt das, wenn jemand ein Carbon-Fahrrad hat, was 300 Gramm weniger wiegt als das Alurad, dann aber 5 Kilo Übergewicht hat.
Ja.
Und da habe ich ihn dezent angeguckt und gesagt, okay, ich habe verstanden, was er mir sagen will. Also es ist, ja, er hatte recht, so wie mit deinen Kugeln.
Ja.
Aber Eindruck schinden.
Ja, genau.
Ist das in Monte Carlo wichtig?
Du, nicht so sehr wie in München.
Oh, echt ja? Nicht?
Nee, ja.
Ach ja.
Ja, weil da gibt's, jeder hat viel oder ist es ganz easy. Also das ist jetzt, weißt du, da steht nicht guck mal, ich habe einen Porsche oder dies oder das, das geht mir, ich brauche nicht meinen Schlüssel, weil ich habe einen Chauffeur oder weiß man. Oder da ist die Yacht,
andere weißt
du,
da,
du gehst ja nicht mit deiner Yacht, aber ja, du hast einen Kapitän dafür, also nee, ist, aber die Côte d'Azur ist sehr schön. Und ich
würde, was würdest du empfehlen für die Côte d'Azur, wenn man ganz normal Urlaub machen möchte? Wenn man
das kommt immer drauf an, auf was das Thema und was das, wie man sich mit Urlaub, was man sich vorstellt. Weißt du, wenn du sagst, ich möchte gerne die Côte d'Azur machen, eine Woche, 10 Tage, Wochenende, hast du Kinder, keine Kinder, möchtest du feiern, nicht feiern, möchtest du gut essen, möchtest du Natur, das ist mir gefällt halt alles. Mir, also vielleicht feiern ist ein bisschen vorbei. Da habe ich ja genug gehabt davon. Aber ich kenne ja alle Plätze. Das heißt, wenn du sagst, du möchtest, kommt drauf an, welche Zielgruppe, in welches Altergruppe und welchem Budget, dann könnte ich ein richtiger PA
dein planen. Guide für uns.
Also oh, absolut.
Morgens Frühstück wo?
Auf der Côte d'Azur?
Ja.
Also, wenn du möchtest, kannst du an der Côte d'Azur morgens Skifahren, nachmittags schwimmen im Meer. Das gibt es. Im Februar, März hast du noch Schnee auf den Bergen und du bist in einer Stunde vom Berg runter und bist unten und kannst schwimmen und hast vielleicht 17 Grad, 15 Grad und kannst schwimmen. Ein bisschen kühl, aber das ist machbar. Gesund.
Krass.
Und die Lebensqualität, die man auf der Côte d'Azur hat, die ist unglaublich. Deswegen, man muss nicht denken, oh, Monaco, nein, das, die Sonne ist genauso schön und die Luft ist genauso 50 Kilometer rechts und links. Die Ecke ist einfach so schön. Wenn du jetzt ein Wochenende verbringen solltest, weißt du, ich fühle mich so ein bisschen so wie ein EasyJet-Magazin.
Ja, genau, das wollen wir. Behind the scenes.
Ja, behind the scenes, was wirst du machen? Ich würde, wenn du in Nizza landest, würde ich zum Beispiel Mittagessen oder Frühstücken in Nizza, im Vieux Nice, Place Masséna. Da siehst du halt die alten, also die Tradition. Dann Mittagessen, bisschen mehr was, etwas fancy. Würde ich gehen Château Eza oder die Chèvre d'Or. Das sind zwei wunderschöne Hotels, die in Els Village sind. Das ist so ein Mittelalter Platz. Und du hast einer der hübschesten Blicke, den du dir vorstellen kannst. Du bist hier auf so einem Gipfel, kannst quasi runterspringen und fliegen. Also es ist unglaublich. Els Village. Wenn du auf Kunst ein bisschen mehr interessiert bist, weißt du, ihr lebt ja in Berlin. Berlin ist eine künstliche Stadt, viele Künstler, da gibt's passiert viel. Dann würde ich empfehlen, nach Saint-Paul-de-Vence. Saint-Paul-de-Vence ist da, wo Picasso mal auch gelebt hat und mag. Und die größten Maler derzeit haben alle dort gelebt, wie heutzutage alle Schauspieler in L.A. leben. Die Maler haben alle dort gelebt. Da gibt es ein ganz berühmtes Restaurant, das heißt La Colombe d'Or. Die goldene Dove, das ist die Taube.
Taube.
Ja, La Colombe d'Or, die goldene Taube. Und dort hat damals Picasso sehr oft gegessen und hat auf die Nappe, also die Serviette, immer was Kleines gezeichnet. Ja, und hat immer solche Sachen hinterlassen. Hat mal der Inhaber gesagt, willst du nicht mal deinen Namen unterschreiben? Ja? Dann sagt er, also wenn ich meinen Namen unterschreibe, kaufe ich das Lokal. Wahre Geschichte. Krass. Und das, wenn ihr mal auf die Côte d'Azur kommt, ein Restaurant, das man sich mal, das, weil das hat Geschichte, La Colombe d'Or in Saint-Paul-de-Vence. Und da bist du auch wieder im Mittelalter Platz, da kannst du auch vor der Tür sehen, die Leute, die Boccia mit diesen Kugeln wieder spielen. Hast du viele Art Galerien, hast du ganz viele, extrem viel Kunst. Ist sicherlich die künstlichste Stadt Frankreich. Und Saint-Paul-de-Vence ist die zweitmeist besuchte Stadt in Frankreich nach Paris.
Ach,
Saint-Paul. Kann man nicht unbedingt. Und deswegen, das, wenn man auf Kunst geht, wenn du jetzt bisschen mehr auf Monte Carlo, Autos, man hat ja vielleicht nicht so viele Ferraris in Berlin und solche Supercars, dann definitiv Monte Carlo, Café de Paris, sich da hinsetzen und ein Eis essen nachmittags und einmal gucken, was da vorbeifährt und was dort vorbeiläuft. Ja. Das bist du, wow, das ist wie im Kino. Also das ist was Besonderes.
Stark. Und abends?
Abendessen kommt drauf an, in welche Periode. Mhm. Aber die meisten Leute fliegen ja nach die Côte d'Azur im Sommer und nicht im Winter. Also ein von meinen Favoritenrestaurants ist Coya. Mhm. Das ist so ein peruvianisches Konzept. Mhm. Sehr trendy. Benutzen viele unsere Öl und Essige. Deswegen, ich gehe nur zu Kunden. Sonst boykottiere ich. Nein, und die super Blick. Sportliche Preise, aber sehenswert. Wenn man einen Tisch bekommt. Man muss zwei Wochen sich anmelden davor, wenn nicht drei. Und im Sommer ist es sehr, sehr ausgebucht. Das ist schon was ganz Tolles. Ansonsten gibt es ganz bekannte Restaurants, die Austern sind in Nizza, wie das Café Turin. Mhm. Weil du weißt, Nizza war eigentlich italienisch. Mhm. Und durch Garibaldi wurde das an Frankreich zurückgegeben.
Ja.
Aber Italien ging bis nach Nizza. Und Monaco war in Italien.
Wahnsinn, ne? Das muss man sich nochmal vorstellen, ja.
Und auch ein Geheimtipp, vielleicht nicht ein Geheimtipp, aber abends zu essen im Hotel de Paris, im Grill, das ist im letzten Stockwerk. Und man müsste fragen, den Tisch zu haben, weil die haben so ein Dach, das aufgeht.
Wow.
Da muss man sitzen, direkt da, wo das Dach aufgeht.
Den Tisch wahrscheinlich muss man den 2 Jahre im Voraus reservieren.
Nicht mal, wenn man Fernando kennt.
Sehr gut zu wissen.
Aber, weißt du, du hast mal vorhin gefragt, wie penibel oder wie aufs Detail. Bei mir ist alles Experienz und Gefühl und du kannst in das beste Restaurant gehen, aber wenn du am falschen Tisch sitzt, hast du nicht das gleiche, das gleiche Detail.
Ja,
weißt du?
Ja.
Und wenn ich in irgendein Restaurant gehe, gucke ich mir mal die Tische an und ich schreibe mir ins Telefon die Tischnummern auf, wo ich essen möchte oder wenn mal Freundinnen gehen, ja, der Tisch, nicht ein anderer. Wenn es ist der, da bist du halt, weil du kannst auch schlecht sitzen, meine ich mal, und nicht, bist nicht in der richtigen Ecke.
Ja.
Zum Beispiel in Paris gibt es das Hotel Cost, ganz bekannt. Und da gibt es den Tisch Nummer 16. Der war immer für Jean-Paul Gaultier reserviert. Und den kriegst du normalerweise nicht. Aber du bist da direkt an so einem, siehst du schön, sitzt du gut, laufen die Leute ständig vorbei. Also ich habe mir auch in Los Angeles den Namen, also da einen Tisch von Brad Pitt aufgeschrieben, weil das war, fand ich selber toll. Und er hat gesagt, hey, aber Brad Pitt kommt da, okay, dann
dann gehe ich.
Dann komme ich morgen. Aber ja, ich schreibe mir echt die Zimmernummern auf, die Blicke, die,
wow.
Also wenn schon, muss es das Richtige sein.
Aber dann macht es auch Sinn, dass du immer wieder die gleiche Tour machst.
Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Und es ist ein dankbarer Gast, jetzt aus der Hoteliers-Sicht. Weil wenn du sagst, in Zimmer 307 oder was auch immer, hast du dich am wohlsten gefühlt und uns das sagst, ist es ja für uns ein leichtes, dir das zu erfüllen.
Ja.
Und ich dann eben nicht so enttäuschen, zu sagen, oh, letztes Mal war ich aber in einem Zimmer, da habe ich mich wohler gefühlt.
Ja, ja, klar.
Das ist eigentlich mega.
Total, aber das ist schon richtig Recherche, kannst ja ein Buch drüber schreiben dann.
Im Grunde ist es ja fast schon ein Lifehack.
Definitiv.
Oder?
Wir haben eine Kategorie, die Lifehack heißt, also die Tipps, die du unseren reisenden Zuhörern gibst. Öfters mal den gleichen Ort besuchen und sich die Tischnummern merken, wo es gut war.
Ah ja, das ist, und weißt du, mich rufen ständig Leute an, ob ich von A bis B reservieren kann. Also ich bin falls ein Reservierungsbüro. Das mache ich als Hobby. Ja.
Ich wollte gerade sagen, meiner Frau gesagt, große Firmen, die verdienen viel Geld damit.
Ja, sagt, meinst du, wir können Travel, weil ich kenne ja die besten Hotels der Welt. Hm. Wir beliefern sehr viele davon, sehr schöne. Eins des Besondersten ist Sandy Lane in Barbados. Kennst du das?
Nee.
Muss mal anschauen.
Ja.
Barbados Sandy Lane. Das ganze Hotel ist alles rosa.
Wow.
Da waren meine Eltern schon Gast, vor dass ich geboren bin. Und meine Mutter hat sogar ein Parfüm gemacht, das sich über das Logo mal inspiriert hat.
Wow.
Aber vor dass ich geboren bin. Und irgendwie ist ein Küchenchef, ein Freund von mir, da hingegangen und hat das angefangen zu bestellen. Und da habe ich das Logo gesehen und gesagt, ich kenne doch dieses Logo, das ist doch so ähnlich. Das habe ich zu meiner Mutter gesagt, ja, das habe ich von dort, die Inspiration ist eigentlich von dort mal gekommen.
Ach, Wahnsinn.
Und das ist in der Mitte von der Karibik. Aber auch
wir
zum Beispiel...
in der Karibik.
Nein.
Wir waren schon, also wir haben zwar schon viel gesehen, aber es ist auch noch sehr viel zu sehen.
St. Barth, St. Martin. St. Barth ist ein bisschen teuer. Also das ist schon...
St. Martin ist teuer? Oder
nee, St. Barth.
Ja. Aber wir machen ja, ich habe es dir gestern erzählt, wir machen ja dieses Jahr Urlaub mit dem Campingmobil.
Ja.
Mit Frau Merkel.
Mhm.
Und wir werden Italien bereisen. Und du hast gestern schon gesagt, nein, die Tour, die du machst, die ist nicht gut, du musst anders fahren. Also ich werde nochmal...
Ja, also du musst mir sagen, genau welche Tour du dir planst und was willst du, was suchst du? Kunst, ja. Geschichte, Essen, Strand, weil du wohnst ja hier nicht gerade am Meer.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das Wichtigste
Natur
für uns
Essen.
Ist Essen und Natur.
Nach Essen und Natur,
ja, ja.
Und nicht Meer? Schwimmen?
Jenny ist Fischphobie.
Eine Fischphobie.
Okay, das heißt, du isst keinen Fisch oder du magst nicht mit den Fischen schwimmen?
Beides.
Ich kann keine Fische sehen.
Kann die nicht sehen, nee.
Wieso denn das?
Ja, ich krieg da die Krise.
Guck mal, ich habe einen roten Fisch hier.
Ich finde die ganz eklig. Das ist so, wie für andere Menschen Schlangen oder Spinnen, ist das für mich der Fisch.
Der Fisch?
Mhm.
Hm.
Ich weiß das nicht.
Was für ein Sternzeichen bist du?
Löwe.
Okay, aber bist kein Fisch.
Nee.
Das wäre jetzt
das wär der Highlight, ne? Ja.
Nee, deswegen
zum
sind
Glück
wir immer,
nicht.
Wenn wir Urlaub machen, dann machen wir, wenn wir Urlaub am Meer machen, dann muss immer ein guter Pool da sein.
Ja.
Also ich gehe ins Meer schwimmen und Jenny nur im Pool.
Ah, okay, dann ist also Sardinien nicht so. Ich habe dir gestern ja von Sardinien, Karibik und allem drum und dran. Und,
streichen wir alles. Streichen
nee, aber ja. Ich halte mich ja gerne am Meer auf. Es ist ja, also ich finde es nicht schlimm, ich finde Meer sehr, sehr schön, diese Weite und das Rauschen und die, das ist schon schön. Aber ich gehe halt nicht rein.
Also tauchen ist nichts für dich?
Um Gottes Willen.
Und mit Haien schon weniger?
Nee, witzigerweise.
Die sind groß genug, dass sie dir keine Angst mehr machen.
Ja, dass ich mich nicht
ekel.
Ironie,
oder?
Ja.
Ironie. Bist du Taucher? Bist du schon mal tauchen gewesen?
Freediving.
Freediving?
Was ist
ja.
das?
Freediving, ohne nix.
Also einfach...
Luft anhalten und... Wow.
Und wie lange?
2 Minuten.
Ja, wirklich? Wow.
1,45. Also die Profis machen 6 Minuten.
Ja,
die gehen da
das ist aber so richtig,
zwei,
das
also
ist ja,
zwei, da gehst du...
Ja. Das ist ja mehr meditieren als,
ja.
oder? Das ist so...
Nee, die gehen richtig tief. Die gehen
ja.
bis 50, 60 Meter, Leute. Das ist Freediving. Ich kann halt so runter mit der Harpune.
Und dann Mittagessen.
Ja, in Florida.
In
krass.
Florida.
Einziges Thema ist, weißt du, dort gibt es auch Haie. Deswegen, du gehst nicht so... Im Mediterranen schwimmst du, egal wie tief das ist, in Florida, nach 3 Meter Tiefe kann alles Mögliche ankommen.
Ah, das ist nicht
da
gut.
Weißt du nicht, was da, weißt du, da können Biester in 1 Meter Wasser schwimmen. Ne? Du bist ja auch 1 Meter groß, 2 Meter groß. Wenn, kannst du in 30 Zentimeter schwimmen?
Nee.
Kannst du nicht in 30 Zentimeter schwimmen?
Ja, doch.
Ja.
Da kann ich reinlegen.
Ja, kannst dich reinlegen und kannst auch ein bisschen schwimmen.
Ja, gut, das stimmt. Ah, ja, jetzt weiß ich, was du meinst.
Ja, also wenn du 2
ja.
Meter
ja,
in
ja.
30 Zentimeter rumkommst, da kommt auch was anderes dumm. Ne?
In 1 Meter rum, das stimmt.
Ja, ja.
Schlechte Vorstellung.
Also, also dann Italien, ja. Weißt du, was wunderschön an Italien hat? Und das hast du, habe ich nicht das, und das sage ich nicht als Italiener.
Mhm.
Ich finde, Italien ist ein Land, das hat so viele Facetten, wie ein Diamant. Jeder Ort ist was anderes als dem anderen Ort.
Mhm.
Zum Beispiel Pesto. Du hast ja von Basilikum gesprochen vorhin Pesto ist ja normalerweise aus Ligurien, Genua. Dann gehst du ein bisschen weiter und dann wird die Pesto-Soße mit ein bisschen Kartoffel gemacht. Dann gehst du ein bisschen weiter, 100 Kilometer weiter, hast immer eine Pesto, aber gibt's eine Tomate drin. Weißt du? Die Tomaten wachsen ja südlicher und nicht nördlicher. Und du siehst, wie richtig du die Geschichte von jedem Gericht sich entwickelt von einer Ecke
in die andere.
In die andere. Und Italien ist ja ein ganz junges Land. Das ist ja, das haben die ja, das hat ja Napoleon richtig zusammengebracht. Ja? Und davor war Italien ja nur Regionen. Deswegen streiten wir die ganze Zeit im Fernsehen. Und weil wir haben noch sehr viel zu lernen von zum Beispiel wie ein altes Land wie Frankreich, das ja als Land ist. Da hatte ja jeder seine Meinung in Italien. Da sind wir noch ein paar hundert Jahre zu früh noch, um auf das Niveau zu kommen in der Politik. Ja? Aber du kannst dann halt sehen, wie im Norden wird Creme benutzt, im Süden mehr Öl. Butter gibt es im Süden nicht, aber Butter könntest, weißt du, im nördlichen bei der deutschen, italienischen, Schweizer Grenze. Und das ist halt das Schöne, in jedem Dorf hast du eine Spezialität, die sich ändert. 10 Kilometer weiter ist die leicht anders. Ja. Und die reden von jedem, wir hier. Und ich habe dann Mitarbeiter, zum Beispiel trotz Corona, wo wir unsere Schuhe machen, ich habe da angerufen, und Theo, wie ist die Situation mit dem Corona? Also das ist ein Dorf, ja? Und er wohnt das Dorf nebendran, also wie Berlin. Und sagt, also nee, wir hier haben keins. Okay, was heißt hier wir hier? Das ist nicht mal 3 Kilometer gegenüber, wie sich die Leute richtig separieren. Oder meine Mitarbeiterin gesagt, weißt du, Rimini ist ja schon südlich. Mhm. Ist ja südlich von Bologna. Da bist ja schon, wenn du auf der Mappe guckst, ich bin ja halb Deutscher auch, da gucke ich ganz, wie sagst du?
Neutral
das an. Also nicht sehr objektiv. Ja. Und gucke ich das an und sage, okay, Rimini ist schon sehr südlich auf der Mappe. Und dann sagt sie, die bei uns auf der Farm, die da unten, die Italiener von Süditalien. Okay. Und dann bist du 100 Kilometer tiefer bei Ancona und dann sagen die, die im Süditalien, okay? Das heißt, das Süden fängt immer danach an.
Ja, klar.
Es ist unglaublich. Aber das ist, ich finde Italien einer der hübschesten Länder zu besuchen. Du kannst nicht genug dort Zeit verbringen, um alles zu sehen. Kunst, Geschichte, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Musik, Opera. Die Italiener haben eine Hand für aus nix etwas Besonderes zu machen. Ob es jetzt das Ferrari-Museum ist, was sie mit dem Auto machen, die italienischen Manufaktur, die haben was, weißt du? Das ist eine kleine Nation, die sich weltweit exportiert mit Pasta, Pizza, der kleine Pferd vom Ferrari und es ist einfach eine magische.
Mit sehr viel Schönheit.
Ja, und wenn du siehst auch, also nix, ich bin halb Deutscher, ich darf das sagen. Ja. Aber die Italiener ziehen sich eleganter an als die Deutschen.
Ja.
Oder als die Engländer. Oder als die Wiener. Die Wiener sind eher spießig, ja, glaube ich.
Ja.
Ich habe die Zeit in Wien sehr genossen.
Aber wie sie sich anziehen, die Männer, die Herren. Also der italienische Mann, der legt Wert auf das Hemd, der kleine Pulli, die schöne Hose und der Schuh.
Ich glaube, der Unterschied ist auch, dass der italienische Mann vielleicht auf die Qualität setzt.
Ja, kann sein.
Also, dass da vielleicht mehr der Sinn für Qualität ist. Und ich freue mich extrem auf Italien. Und ich sage immer, ich könnte mir vorstellen, in Italien zu leben irgendwann, weil ich das einfach total schön finde. Ich liebe diese Sprache und das Essen und diese Herzlichkeit. Und ich glaube aber, dass die immer Sinn für Qualität haben, die Italiener.
Ja.
Und das fehlt uns Deutschen manchmal. Das für haben Qualität, die Franzosen. Also ja.
Qualität?
Doch, wir sind schon sehr qualitativ.
Ich verstehe, was du meinst.
Ich bin bei Italienern groß geworden.
Ich bin bei dir.
Bin mehr Dolce Vita, die Italiener
wissen zu leben. Du bist halb Italiener, oder?
Gefühlt, ja.
Filippo.
Si.
Filippo, certo. Certo.
Ja, ja.
Ich verstehe, was du meinst. Und ich bin dabei. Also ein Baum wartet schon auf euch. Falls ja.
Den werden wir uns auf jeden Fall angucken.
Genau, ich wollte gerade sagen.
Fernando, unsere Zeit neigt sich dem Ende zu. Wir haben noch eine letzte Kategorie. Du hast eben von der Ente gesprochen und wir servieren einen Glückskeks zur Ente, das weißt du. Und diese Glückskeks-Sprüche, die gehen uns langsam aus, deswegen fragen wir im Podcast immer nach neuen Ideen für unseren Glückskeks. Was ist dein Lebensmotto, dein Spruch, der dich immer motiviert hat oder ein Witz, eine Anekdote? Was schreiben wir auf den Glückskeks?
Also, ich würde, auf Deutsch oder auf Englisch? Wie macht sie das normalerweise?
Beidsprachig, also kannst du auch, wie du möchtest, auf Englisch oder auf Deutsch.
Also, wo was war, kommt was wieder.
Das ist ein sehr guter Spruch.
Ja. Krass, ja.
Sehr schön.
Ist mir auch noch nie begegnet. Aber macht Sinn. Wo was war, kommt was wieder. Sinn.
Ist von niemand abgeguckt. Sondern von meiner Mutter.
Schön. Sehr schön, sehr schön.
Ich bin dabei groß geworden.
Sehr, sehr schön.
Also das...
Kommt bei uns, findet einen Platz in unserem Glückskeks.
Fernando, mal was anderes vielleicht.
Auf jeden
total
Fall.
Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr, sehr schön.
Und die Hörer und Hörerinnen werden sich ihren nächsten Côte d'Azur-Aufenthalt oder Miami und Florida dank deiner Tipps nochmal aus anderen Augen sehen.
Danke, danke, danke. Ich hoffe, mein Deutsch war...
Fantastisch.
Gut genug.
Ja? Fantastisch. Du sagst zu mir immer am Telefon, ich spreche nicht so gutes Deutsch. Und meine Karte darfst du nicht lesen, die ist schlechtes Deutsch. Du sprichst sehr, sehr gutes Deutsch.
Okay.
Auf jeden Fall.
Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Grazie mille.